Das ist wirklich eine Eigenheit des Militärs, dass es wohl kaum in anderen Organisationen gibt, weil es einfach Momente gibt, wo nicht diskutiert werden darf, weil es sonst Leben kostet. Und diese Gratwanderung auch als Führungskraft zu pflegen, das haben wir natürlich in der Schweizer Armee nicht, aber wir haben dann schon in Übungen jeweils das irgendwie versucht, mindestens zu simulieren und irgendwie auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass wenn jetzt meine Unterstellten merkten, jetzt lässt er keine Diskussion zu, dann ist es so. Weil sie auch wussten, wenn ich die Gelegenheit hatte dazu, dann habe ich die Dinge erklärt, dann habe ich versucht, Sinn zu vermitteln. Und wenn sie diese Sicherheit haben, dann wissen sie auch, und wenn der jetzt nicht mit sich diskutieren lässt, dann hat das seine Gründe.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen, versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl. Und ich freue mich auf meine Gäste. Mein heutiger Gast bei Make It Click, der Podcast, ist Professor Dr. Hubert Annen, Psychologe, Militärwissenschaftler und Head Military Psychology an der Militärakademie der ETH Zürich. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der wir uns leider wieder vermehrt über unsere Demokratie und unsere Art zu leben Gedanken machen müssen, war es mir ein Anliegen, mit Hubert Annen über den Faktor Mensch im Militär zu sprechen. Was müssen gute Führungskräfte im Militär wirklich mitbringen? Wie sieht Resilienz unter Soldatinnen und Soldaten aus? Wie können wir die Bedeutung von militärischer Stärke noch besser kommunizieren? Und wie kann das Militär trotz angstbesetzter Bilder es mit jungen Menschen klicken lassen? Wir erfahren mehr über den Begriff Moral Injury, der unzählige Soldatinnen und Soldaten nach ihren Einsätzen beschäftigt, und sprechen darüber, ob wir uns im Ernstfall wirklich verteidigen können. Dabei spielt die Psychologie von uns Menschen trotz KI-gesteuerten Drohnen und Kampftechnik nach wie vor die Hauptrolle. Hubert, vielen Dank, dass du mein heutiger Gast bist beim Make It Click, der Podcast.
Ja, es ist an mir zu danken, dass ich diese Gelegenheit erhalte.
Ich würde gerne damit anfangen, dass, wenn wir gestern die Amtseinführung vom wiederernannten Präsidenten Trump uns angucken, Ukraine, Gaza, Syrien, Nordkorea, China, Taiwan, sind wir, um nur einige Katastrophen zu nennen, irgendwo in einem Weltgeschehen, wo sehr viel Militär darauf wartet oder loszulegen oder im Moment dabei ist, sich in Aktion erleben zu können. Wie sieht jemand wie du, der sein Leben lang sich schon mit der Psychologie, Militärpsychologie, Pädagogik hier in Zürich auf der ETH, Professor für Militärpsychologie, wie blickst du auf diese Weltkonflikte? Was macht das mit dir? Mit einem Mann von Fach?
Ja, wahrscheinlich nicht viel anderes als mit anderen Menschen. Es gibt natürlich schon bestimmte Elemente, die ich besser spüre, vor allem auch, wie man auf mich reagiert, oder wenn ich beispielsweise sage, ich sei Militärpsychologe. Und wir haben ja auch von der Friedensdividende gesprochen, seit Anfang 90er Jahre, als die Schweizer Armee auch stark reduziert wurde. Und ja, ich komme aus einem Umfeld, ich war in meinem ersten Beruf Primarlehrer, das vielleicht nicht gerade unbedingt offen ist fürs Militär oder, sagen wir mal, eine skeptische Haltung hat. Und ich muss eigentlich sehr viel erklären, weshalb ich einerseits mich als Milizoffizier engagiert habe oder immer noch tue und weshalb ich jetzt seit bald 3 Jahrzehnten für die Armee arbeite. Und das muss ich jetzt seit knapp 3 Jahren nicht mehr tun. Und das ist einerseits ja für mich und meine Tätigkeit etwas bequemer geworden, aber ich sage immer, ich wäre mir eigentlich recht, dass ich bis ans Ende meiner Tage immer erklären müsste, weshalb ich als Militärpsychologe arbeite für einen Bereich, den es eigentlich nicht braucht. Und jetzt sehen wir, dass es halt eben wirklich so ist, dass es eine Armee braucht, dass es Sicherheit braucht, dass Psychologie da eine Rolle spielt. Und wenn ich dann jeweils wieder gefragt werde, gerade wenn man solche Geschehnisse sieht und Bilder sieht und dann gelegentlich auch die Medien etwas vom Militärpsychologen wissen wollen, dann muss ich jeweils sagen, ja, das überrascht mich nicht, weil es war immer so. Und ja, das sind eigentlich zwei Aussagen, die ich jetzt gemacht habe, die ja mehrheitlich auch eine negative Konnotation haben.
Wenn du sagst, es überrascht dich nicht, es war immer so, heißt das für dich, dass wir es einfach nur anders wahrnehmen durch die ganzen Medien? Und es war immer so, dass sich Menschen bekriegt haben, wir haben eigentlich nichts gelernt? Oder was meinst du mit der Aussage, es war immer so?
Ja, oder wenn man die Kriegsverbrechen gesehen hat in Butscha damals oder eben dann der Angriff der Hamas und weitere derartige Aktionen, dann ist so immer die Frage, die man dem Psychologen stellt, ja, wie ist das möglich, wie ist ein Mensch zu sowas fähig? Und dann muss ich sagen, ja, ich würde mal meinen, jeder Mensch ist zu sowas fähig, wenn es ihn oder sie auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe gerade letztens ein Interview gelesen mit einem Politikwissenschaftler, der mit Folterern gesprochen hat.
Jonathan Austin, da wollte ich auch. Es ist lustig, dass du das ansprichst.
Genau, das gleiche Bild gezeichnet. Und ich erlebe natürlich dann jeweils heftige Reaktionen, dass natürlich das für Menschen, für Individuen auch schwer erträglich ist, wenn man ihnen sagt, schau, möglicherweise wärst du auch einer oder eine von denen. Und da fühlt man sich natürlich angegriffen und möchte das nicht als Teil seiner Persönlichkeit akzeptieren müssen. Aber ich finde, wiederum aus psychologischer Sicht ist es wichtig, dass wir dem Rechnung tragen, dass wir eben auch bewusst Gegensteuer geben, in einem Moment, wo wir das noch können.
Das, so wie es jetzt scheint, wenn ich immer die Nachrichten sehe, machen wir das ja gerade nicht, das Gegensteuern. Das fällt uns, glaube ich, immer schwerer, weil, also gefühlt, aber das ist ja, wie gesagt, nur ein Gefühl. Ist es so, dass sich die Kräfte gegenseitig im Moment so aufschaukeln, dass du drauf guckst und denkst, es müsste doch mal einer mit einem klaren Verstand kommen und sagen, jetzt setzen wir alle wieder hin, rauchen eine Friedenspfeife und haben uns alle lieb, tanzen um den Baum mit Birkenstock und singen Halleluja. Aber es ist ja nicht so, sondern wenn ich mir gestern die Rede anhöre von Make America Great Again, dann spricht das andere Töne, oder? Spricht die Menschheit im Moment generell einen anderen Ton?
Ja, eben aus politischer Sicht, da habe ich einfach eine Meinung wie der Durchschnittsbürger. Aber was ich natürlich aus meiner fachlichen Perspektive mit Interesse verfolge, ist eben, was Macht mit den Menschen macht. Also Macht hat eine Wirkung. Es gibt da auch psychologische Studien, wo man ganz durchschnittlichen Personen einfach mehr Macht gibt und schaut, wie sich das auf ihre Entscheidungen auswirkt. Mhm. Und es gibt da dieses berühmte Zitat von Lord Acton, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Und auch das sind ja Mechanismen, wo ich einfach versuche, in meinem Umfeld, so sage ich es in meinem Unterricht, wenn ich angehende Führungskräfte ausbilde oder auch sonst privat, versuche ich einfach solche Dynamiken aufzuzeigen und mich selber und vielleicht auch andere zur Selbstreflexion anzuregen, dass wir hoffentlich rechtzeitig die Alarmsignale wahrnehmen.
Das Interview, was du vorhin in der NZZ angesprochen hast von dem Politikwissenschaftler Jonathan Austin, der sehr viele Kriegsverbrecher oder Folterer getroffen hat, der ja auch über Abu Ghraib, über die Amerikaner, die da in den Gefängnissen gefoltert haben, der sagt, auf der einen Seite ist das Foltern quasi wie so die Kulturpraxis, wahrscheinlich das, was du meintest, wo die Leute dann große Augen kriegen und sagen, wie? Ja, so in uns drinnen, jeder kann zum Folterer werden. Und das Zweite ist, was du sagst mit der Macht, oder? Du übst Macht über jemand anderen aus. Wenn ich mir das Militär angucke, wenn ich mir vorstelle, dass junge Leute sagen, sie gehen ins Militär, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Schweizer Militär, aber bei den Amerikanern sehen wir es ja auch. Ist das auch diese Faszination von, ich habe eine Uniform an und dann bin ich jemand, dann habe ich Macht?
Ja, das ist schon ein Element, dessen wir uns bewusst sein müssen. Du hast jetzt vorhin gesprochen, ja, im Schweizer Militär wahrscheinlich nicht, aber gerade dort spielt das genau gleich auch eine Rolle, wenn ein junger Unteroffizier merkt, ich kann jetzt eine Gruppe von Gleichaltrigen, kann ich sagen, jetzt legt euch in den Dreck und lädt euer Gewehr, und die machen das, dann kann das durchaus ein gewisses inneres Belohnungssystem ansprechen. Und da muss man einfach wirklich auch ein Auge drauf halten, der Führungsausbildung, das sind wir bestrebt. Und es passiert ja eigentlich recht wenig, aber ich habe in meiner Laufbahn als Milizkader, habe ich das schon ab und zu verfolgt, dass jemand dann wirklich unabhängig, ob jetzt das notwendig gewesen ist oder so, einfach Freude an der Machtausübung gehabt hat.
Du hast in einem Artikel geschrieben, den ich von dir lesen konnte, dass es ja im Vergleich jetzt zur US-amerikanischen Armee oder bei den Israelis, wo es darum geht, die Soldaten darauf vorzubereiten, wie sie im Krieg vielleicht resilienter, und wir kommen sicherlich noch auf das Thema Resilienz zu sprechen, aber wie sie quasi resilienter in Kriegssituationen reagieren, ist ein Teil der Schweizer Armee oder euer Fokus darauf, wie sie als Führungspersönlichkeit, wie man die Menschen als Führungspersönlichkeiten stärken kann. Wie, jetzt mal ketzerisch gefragt, kommt es dazu, weil einfach in der Schweizer Armee im Moment Gott sei Dank nichts anderes zu tun ist? Also nicht, wir bereiten sie nicht auf den Kampf vor, deswegen müssen wir uns auf die Führung konzentrieren? Weil das geht ja dann genau in das, was du gesagt hast, oder? Es gibt junge Leute, da muss man sehr darauf achten, die einfach kommen, weil sie dann auf einmal die Macht ausüben wollen.
Genau, wir müssen schon schauen, dass wir eben unsere jungen Leute, das hat mir gerade gestern ein Kollege der ETH, ein Professor in der Tim Group gesagt, es sei schon unglaublich, es gibt wahrscheinlich keine andere Organisation, wo so junge Leute, 20, 21-jährig, Führungsverantwortung über andere Personen übernehmen. Und als 20-Jähriger führt man je nachdem 35 Rekruten, Unteroffiziere etwa gleichen Alters. Und natürlich ist es nur Ausbildung in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber ich meine, wenn man draußen ist, es ist kalt, man ist vielleicht in einem Biwak oder man hat eine anstrengende Übung und man befiehlt den Leuten Dinge, die sie von sich aus nicht tun würden, und man hat dann 18 Wochen noch mit denen zu tun, dann muss man das schon auf eine Art machen, dass das akzeptiert werden kann. Und auf der positiven Seite ist das wirklich ein Element der Persönlichkeitsschulung, und da versuchen wir eben auch mit begleitenden Maßnahmen, dass das auch immer wieder reflektiert wird.
Was ist die größte Herausforderung jetzt, die diese jungen Männer oder teilweise vielleicht auch Frauen, wenn sie dann in die Armee kommen, mit 20, 21, 35 Leute vor sich haben? Was ist deren größte Herausforderung in der Kommunikation, in der Führung?
Ja, eben Kommunikation, Führung äußert sich ja häufig in irgendwelchen Kommunikationsaktivitäten oder auch Nichtaktivitäten. Also wenn ich da jeweils etwas rumhöre, dann ist natürlich schon ein gewisser Respekt davor da, dass man seine Autorität verliert beispielsweise. Also mir hat mal ein junger Offiziersanwärter gesagt, ja, er hätte Respekt vor der Situation, wenn er einen Fehler mache, und das merken es alle. Und da setzen wir dann eben an. Ich habe ihn dann gefragt, ja, was er denn mache, und da hat er gesagt, ja, ich lasse meine Rekruten da, diese 30, 35, lasse ich dann 50 Liegestützen machen, damit die dann schon noch wissen, wer der Chef ist. Und das ist eine verständliche Reaktion. Er muss ja irgendetwas tun und versucht seine Autorität, die eigentlich gar nicht in Frage gestellt ist, weil er hat ja sein Gradabzeichen und an dem ändert sich nichts, aber er selber, für ihn als Person, ist das eine heikle Situation, die er dann irgendwie versucht so zu drehen, dass das seine Situation, seine Position gestärkt wird. Und häufig neigt der Mensch dazu, gerade so im Affekt genau das Falsche zu tun. In einem Konflikt, wenn wir mit jemandem Krach haben, je emotionaler es wird, desto persönlicher werden wir, desto verletzender werden wir und erreichen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich ursprünglich mal wollten oder immer noch wollen. Und deshalb versuchen wir als Teil der Führungsausbildung und mit dem Ziel der Stärkung der Persönlichkeit eben auf solche kritische Situationen hinzuweisen und zu antizipieren und auch mental zu trainieren gewissermaßen, wie man in solch kritischen Situationen eben zielorientierter, konstruktiver reagieren kann.
Wie bringst du dann diesen Menschen jetzt auch den Kollegen mit den 50 Liegestützen bei, zu sagen, dass es andere Methoden gibt? Was schlägst du denen vor? Handlungsanweisungen?
Das ist natürlich wahrscheinlich relativ banal, aber er soll sich doch einfach mal die andere Seite vorstellen. Häufig wendet man ja auch solche Mittel, Instrumente an, weil man sie selber schon erlebt hat. Und interessant ist ja schon, dass der Mensch sehr häufig nicht einfach automatisch reflektiert, ja, wie war es bei mir damals, sondern damals, als wir uns daneben benommen hat, hat unser Offizier uns Liegestützen gemacht, was mache ich das auch? Und das ist schon nicht interessant, dass man einfach dann wirklich bewusst den Menschen, ob das geht mir ja genau gleich, ein Tool in die Hand geben muss und sagen, nein, atme doch einfach mal durch und schaue, wie das bei dir wirken würde. Würde dich das beeindrucken? Was würdest du über diesen Zugführer denken? Und das ist dann meistens die Ausgangslage dafür, dass ich sage, ja, eigentlich meine Meinung würde sich sicher nicht verbessern. Ja, wollen Sie das? Ja, nein, eigentlich nicht. Und dann denken wir darüber nach, was man dann tun könnte, was denn überzeugend wirken würde.
Was hat dich dazu überhaupt getrieben oder bewegt, diesen Weg einzuschlagen und die Psychologie vom Militärischen oder die Militärpsychologie tiefer zu ergründen und zu sehen, wie funktioniert der Mensch innerhalb dieses Verbundes?
Ich habe nie geplant, diese Laufbahn einzuschlagen. Das hat sich einfach ergeben. Und sicher, es gibt dann die Frage, ob es Zufälle gibt oder nicht. Ich denke schon, dass ich davon profitiert habe, dass ich gerne Herausforderungen annehme, dass ich mal etwas interessant finde, dass ich auch in meinem hohen Alter immer noch naiv genug bin, irgendwelche Dinge anzunehmen, wo ich dann denke, ja, was hat mich dazu getrieben und dann auch gelegentlich mich zu überfordern. Aber also eben, wie soll ich sagen, also sicher am Ursprung stand der Moment, als ich mich entschieden habe, eine Milizkaderlaufbahn der Schweizer Armee anzutreten. Aber das habe ich nicht irgendwie mit einem längerfristigen Plan gemacht, sondern ich war damals in der Lehrerausbildung. Oder damals, das war wirklich, ja, das war vor mehr als 40 Jahren, in der Lehrerausbildung hat man das noch im Lehrerseminar gemacht, nicht in einer pädagogischen Hochschule, war im vierten Ausbildungsjahr die Rekrutenschule ein fixer Bestandteil der Ausbildung. Mhm. Und ganz wenige waren nicht diensttauglich und da hat man sich so gefragt, was ist mit denen los? Heutzutage fragt man sich, was ist denen los, die es nicht schaffen, vom Militär loszukommen. So haben sich die Zeiten geändert. Und dann habe ich meine Ausbildung zum Lehrer abgeschlossen und wusste, dass ich nicht unmittelbar nach Abschluss der Lehrerausbildung eine Klasse übernehmen wollte, weil ich dachte tatsächlich, dass ein gewisser Reifungsprozess nicht schaden würde. Und dann hat sich das Militär einfach angeboten. Ich habe das gern gemacht. Ich bin gern draußen, ich mache gerne etwas physisch. Die Kameradschaft war wirklich ausgesprochen gut. Und ja, dann habe ich mich zum Offizier ausbilden lassen und habe dann eben eine Stelle als Primarlehrer übernommen und war natürlich schon ein wenig der Outsider. Das gab's eigentlich oder gibt's wenig unter den Lehrpersonen. Und das war aber mir egal, ich habe das wirklich genossen und dann wusste ich aber auch, dass ich nicht ewig Primarlehrer bleiben wollte und dann habe ich Psychologie studiert, weil mich das einfach interessiert hat und so hat sich das ergeben und als ich nach Abschluss des Psychologiestudiums die Gelegenheit hatte, damals an der militärischen Führungsschule als Assistent zu beginnen, war das natürlich the perfect fit.
Welcher Aspekt deiner Arbeit hat dich über die Jahre am meisten gefesselt oder interessiert?
Schon die Anwendung psychologischer Theorien in einem sehr praxisorientierten Umfeld. Das ist wirklich, konnte auch viele Forschungsarbeiten begleiten und es, bei der Armee ist immer die Frage am Schluss, ja, wissen Sie, wir glauben Ihnen und Sie haben sicher die Studien gelesen und haben sicher vielleicht sogar auch noch eigene Studien gemacht, alles okay, aber sagen Sie uns jetzt, was wir im Alltag damit anfangen sollen.
Das hat mich also in der Praxis, auf dem Feld.
Genau, dass man, und häufig sind es ja dann wirklich banale Dinge, aber das dann auch zu operationalisieren, zu sagen, es interessiert mich das, ob ich das auch wissenschaftlich beweisen kann. Und das hat dann schon auch wiederum Gewicht, wenn man kommt und sagt, ja, wisst ihr, nehmt ihr Personalselektion, ihr könnt auch jemand anderen auswählen, als wir aus unserer Sicht empfehlen würden. Aber dann müsst ihr das schon gut begründen, weil wir haben es nämlich schon systematisch und fundiert untersuchen und haben ein Anforderungsprofil. Und wenn Sie jetzt jemand anderen wollen, dann müssen Sie sich dann schon gut überlegen, wie Sie das begründen wollen. Also einfach auch so ein wenig diese... Es ist ja kein Clash, sondern am Schluss sage ich eben auch als Wissenschaftler, dem Zusammenstoß der Meinungen entspringt die Wirklichkeit. Dass man halt eben verschiedene Herangehensweisen hat und die wissenschaftliche ist eine. Und das fordert dann wieder auch die Führungskräfte heraus, ihre eigene Argumentation zu hinterfragen.
Aus deiner Sicht, wenn du sagst, gerade auch im Recruiting, was müssen Führungskräfte, die in der Armee eine von außen betrachtet erfolgreiche Karriere hinlegen, was müssten die mitbringen?
Ja, das ist natürlich die viel zitierte Sozialkompetenz. Ich war ja etwas mehr als ein Jahr in West Point und dort habe ich gesehen, wie man die jungen Führungskräfte zu Leaders of Character heranzubilden versuchen, das eigentlich auch ganz gut gelingt. Oder eben auch, wenn du Recruiting ansprichst oder die Selektion, ist auch so ein häufig genannter Spruch, hired by ability, fired by personality. Also da habe ich und meine Kolleginnen und Kollegen zum Glück wirklich die Rahmenbedingungen in der Schweizer Armee von unserer Seite diesen Aspekt in der Selektion und in der Weiterentwicklung von Führungskräften zu pflegen und auch zu unterstreichen, dass wir schauen, dass die Menschen halt eben als Menschen glaubwürdig, authentisch, echt, wertorientiert, offen sind. Da gibt es natürlich Unterschiede, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir da eine recht gute Kultur pflegen dürfen.
Also Sozialkompetenz als oberstes eigentlich vor allen anderen Dingen erstmal. Oder wie meine jüdischen Verwandten sagen würden, es muss menscheln.
Ja, bei uns gab es eine Zeit lang diese berühmten 4M, man muss Menschen mögen. Auch natürlich beeinflusst durch die damalige Lehrschrift von Rudolf Steiger, menschenorientierte Führung. Und das hat ja auch Diskussionen ausgelöst. Dann heißt es, ja gut, aber jetzt müssen wir auf die weiche Seite, jetzt müssen wir die Leute mit der Sänfte herumtragen. Und Rudi Steiger hat dann immer gesagt, nein, es ist auftragszentriert und menschenorientiert. Das eine schließt das andere nicht aus. Das sehen wir ja überall. Wir haben auch nichts davon, wenn unser Chef, wenn oder ein Vorgesetzter ein guter Mensch ist, aber in der Sache versagt.
Wenn du sagst West Point, ich durfte 1992 nach West Point einen Freund von meiner Familie besuchen. Ich war damals noch ein Kind und er hat eine Führung geplant gehabt durch das Gelände, Militärgelände dort von West Point, von der Military Academy im Staat New York. Ja. Upstate New York ist die und ich werde den Speisesaal nicht vergessen, wo diese hunderten Menschen saßen und sie haben zu dem Up, In, Out, Down gegessen, den Löffel hoch, in den Mund, Out, Down. Und es war dieses Up, In, Out, Down. blieb mir lange im Kopf. Und dann auch noch, dass Sie das erste Jahr durften Sie damals, glaube ich, kein Radio, keinen Fernseher, keine Freundin, keine Briefe schreiben. Das zweite Jahr durften Sie dann irgendwie Radio, Fernseher, aber immer noch keine Freundin und keine Briefe. Und das dritte Jahr dann irgendwie die Briefe und die Freundin vor E-Mail war das noch. Ich weiß nicht, wenn du sagst, dass man muss Menschen mögen, oder ist, also das widerspricht ja eigentlich, ist sehr counterintuitiv zu, wie kriege ich das Beste aus Menschen raus, oder? Diese komplette Gleichschaltung, es leuchtet mir ein, warum das so ist. Aber widerspricht sich das nicht?
Ist sicher eine Gratwanderung. Also ich durfte das ja auch beobachten, auch der R-Day, wo die jungen Kadetten und Kadettinnen in 12 Stunden mit der militärischen Grundausbildung, mit dem Marschieren und mit dem Grüßen, wo unsere Rekruten etwas länger dafür Zeit haben, eben geschult werden und einen Spruch runterbeten müssen, und zwar wirklich wortwörtlich richtig, und wenn nein, werden sie nicht ins Gebäude reingelassen und alle diese Dinge. Und eben die Regeln wurden mittlerweile ein klein wenig gelockert, aber was mir auch geblieben ist, dass sie mindestens im ersten halben Jahr die jüngsten Kadetten nicht von sich aus jemanden ansprechen durften. Also im Unterricht und so weiter, da durften sie das natürlich, wurde auch verlangt, aber sie sprachen nur, wenn sie von einem Älteren angesprochen wurden. Und solche Dinge. Also dort spricht man ja von der Long Gray Line, diese 47 Monate, bis man dann eben graduiert wird. Und das ist schon... habe ich dann jeweils meinen Gästen auch gesagt, wenn ich sie übers Gelände geführt hatte, und natürlich der Besuch im Speisesaal war auch Pflicht. Das ist schon eine Art Gehirnwäsche, weil die haben ja auch wenig Freiraum, geführtes Studium bis nachts um 23:30, Sport auch sehr stark gewichtet und so weiter. Also alle diese Rahmenbedingungen, die einem irgendwie eben das schwer machen zu glauben, dass man jetzt da diese Individuen stärken will. Aber auf der anderen Seite, im Unterricht habe ich das festgestellt, und es wurde auch immer betont von der obersten Führungsebene, zu oberst sind die Kadettinnen und Kadetten, das ist eure Aufgabe, wenn ihr als Professor noch forschen wollt, könnt ihr das machen, aber zuerst kümmert ihr euch um unsere Kadetten. Das ist eure oberste Aufgabe, die eben zu guten Wissenschaftlern, Bachelorstudium, und zu guten Führungskräften auszubilden. Also das wurde schon spürbar.
Vielleicht ist dieses beides auch nötig, dieses Zusammenbringen von dem eben fast wie Brechen der eigenen Individualität und dann dieses aber trotzdem den Fokus auf der anderen Seite auf die menschlichen Aspekte im Militär. Vielleicht ist das wichtig, oder? Dass du auf dem Kampf, im Kampf, auf dem Feld funktionierst. Weil wir als Menschen vielleicht sonst sagen würden, du, also, ich würde doch lieber rechts rumlaufen statt links.
Und das ist sicher so. Ob wir dann von Brechen sprechen, sei dahingestellt. Ich habe dort eigentlich keine gebrochenen Menschen kennengelernt. Es sind natürlich schon einige am Druck gescheitert, aber das ist ja an anderen Orten auch so. Ich habe wirklich selbstbewusste, motivierte Individuen kennengelernt, die wussten, wofür sie am Schluss auch ihr Leben geben würden. Das ist ja auch offenkundig. Der Friedhof ist ja auch auf dem Gelände. Und das ist wirklich eine Eigenheit des Militärs, was es wohl kaum in anderen Organisationen gibt, weil es einfach Momente gibt, wo nicht diskutiert werden darf, weil es sonst Leben kostet. Und diese Gratwanderung auch als Führungskraft zu pflegen, das haben wir natürlich in der Schweizer Armee nicht, aber wir haben dann schon in Übungen jeweils das irgendwie versucht, mindestens zu simulieren und irgendwie auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass wenn jetzt meine Unterstellten merkten, jetzt lässt er keine Diskussion zu, dann ist es so. Weil sie ja auch wussten, wenn ich die Gelegenheit hatte dazu, dann habe ich die Dinge erklärt, dann habe ich versucht, Sinn zu vermitteln. Und wenn sie diese Sicherheit haben, dann wissen sie auch, und wenn der jetzt nicht mit sich diskutieren lässt, dann hat das seine Gründe.
Wenn du sagst, man versucht es dann auch zu simulieren, die gewissen Situationen, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen und ich fand das, es halte mir so nach, auch was du gesagt hast, dieses, kann man Menschen auf die Realität im Krieg überhaupt vorbereiten in einem Land, in einer Armee, die Gott sei Dank nie diese Art von Krieg in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, jetzt bei der Schweizer Armee zum Beispiel im Vergleich zu den Amerikanern, zu den Israelis und zu anderen Armeen der Welt. Ist das, kann man das?
Das ist natürlich im Moment ja auch gerade eine politisch aufgeladene Frage. Ja. Ich hatte wirklich vor kurzem auch die Gelegenheit, mit unserem Chef der Armee über solche Dinge zu sprechen. Es ging um Resilienz. Und er hatte dann an einer SVP-Tagung das auch, ja, diese Frage auch aufgeworfen. Das ist eine berechtigte Frage. Und das wurde natürlich dann politisch instrumentalisiert. Einfach so als Vorbemerkung, ist relativ heikel, aber es ist natürlich schon so. Du hast es selber gesagt. Wir haben diese Erfahrung nicht. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, dann lassen wir es besser bleiben, weil wir wissen ja nicht, wie die Realität ist. Aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, auch mit Blick auf andere Armeen, die diese Erfahrungen haben, die Faktoren zu adaptieren und in der Ausbildung so viel wie möglich anzuwenden, was auch im Rahmen unseres Staates möglich ist, um unsere Soldaten auf eine solche Situation vorzubereiten. Eben, ich bringe jeweils das banale Beispiel des Elfmeterschießens im Fußball. Die englische Nationalmannschaft hat während Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, jedes entscheidende Elfmeterschießen verloren, weil die jeweiligen Trainer gesagt haben, das kann man nicht trainieren, das ist eine solche Drucksituation, da geht man alleine zum Elfmeterpunkt und es sind 100.000 Zuschauer im Stadion, das kann man gar nicht, das kann man nicht simulieren. Und natürlich kann man dann tatsächlich als guter Spieler, weiß man, dass man dann auch scheitern kann, aus verschiedenen Gründen, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich hunderte Male von vorhin diese Situation geübt habe, wenn ich weiß, ich habe das auf sicher, ich kann den Ball rechts oder links platzieren, weil ich habe das 100 oder 200 oder 500 Mal gemacht, dann gibt mir das immerhin eine bessere Ausgangslage. Und das ist auch meine Herangehensweise in den Bereichen, die ich beeinflussen kann, und die anderen machen es in anderen, aber dass wir eben beispielsweise psychologisch gesehen mental die guten Voraussetzungen schaffen, den Soldaten den Erfolg zu ermöglichen. Das ist eigentlich eine Verpflichtung, die wir haben.
Ich glaube, gerade jetzt, oder? Ich sehe immer diese aufgeladenen Diskussionen, nicht nur in deutschen Talkshows, sondern ich glaube, die überall im Moment stattfinden in Europa oder zumindest in den Ländern, die nicht aktiv in einem Krieg involviert sind, dieses, würden wir überhaupt fähig sein, uns zu verteidigen? Und wenn man sich zum Beispiel die Finnen anguckt, die ja diese Miliz oder diese selbst gebastelten Armeen irgendwie haben, weil sie Angst haben, dass die Russen über die Grenze kommen. Und wenn man sich die Ukraine anguckt, ist es natürlich schon so dieses, oh mein Gott, würde ich meine Kinder in den Krieg ziehen lassen? Das ist ja auch eine ganz schmerzhafte Frage, oder, die man sich stellen muss, abgesehen davon von der Berufsarmee, die es gibt. Und ich kann mich immer an meinen Unterricht, als ich habe Politikwissenschaften studiert am Anfang, und ich kann mich immer daran erinnern, dass der Professor auch immer sagte, in der Kriegspsychologie quasi sagt man, du musst eigentlich bis unter die Zähne bewaffnet sein oder in einer Ansicht davon oder einer Meinung, dass du bis unter die Zähne bewaffnet sein musst, damit der Feind dich erst gar nicht angreift. Ich finde das gerade heute auf der einen Seite ein sehr unangenehmes Gefühl, was dabei schwingt, wenn man darüber redet. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay, wie könnten wir uns wirklich verteidigen? Würden wir uns verteidigen? Und was muss passieren, dass auch dieser Gedanke von, ich schicke meine Kinder nicht mehr in die Armee, dass das vielleicht aufweicht?
Ja, eben. Während des Kalten Krieges war es ja so etwas von klar in der Schweiz, oder? Und wir hatten fast 800.000 Soldaten, die einfach ihre Uniform zu Hause hatten und die Waffe, und das war irgendwie allgegenwärtig, und man hat sich überlegt, was man tun würde, und auch genau das signalisiert, wir mussten das auch im Militärdienst in der Grundausbildung lernen, der Begriff Dissuasion, das, was du vorhin gesagt hast, eben so Bereitschaft zu zeigen, dass jemand anders, eine andere Armee, sich dann schon zweimal überlegt, ob man diesen Aufwand betreiben möchte oder nicht. Das ist natürlich schon verloren gegangen, aus nachvollziehbaren Gründen, weil der Mensch ja auch glauben wollte, dass das nicht mehr so ist. Und jetzt müssen wir das mit Mühe und Not wieder irgendwie herzustellen versuchen. Wir haben beispielsweise bei uns abgeschafft, die Mobilisierung zu üben. Das hatten wir damals im Kalten Krieg, hatten wir das, jeder zweite Wiederholungskurs ist man so eingerückt, als würde man mobilisiert werden.
Das heißt, ganz kurz für die, die es nicht wissen, wie stellt man sich das vor? Wie war das dann? Wie habt ihr das geübt?
Also da ist man aus dem Zivilleben gekommen und wurde bereits schon in einem getarnten Umfeld, hat man dann noch so seine zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände bezogen. Einen Teil hat man ja sowieso zu Hause gehabt und ist dann so an einen, Anführungs- und Schlusszeichen, geheimen Ort eingerückt und hat dann dort eigentlich bereits schon sich formiert und ist dann in eine Sofortausbildung gegangen, wie man das natürlich in einem Ernstfall auch gemacht hätte, um dann fit zu sein. Damals ging es, glaube ich, darum, dass die ganze Armee so in 6 Tagen bereit gewesen wäre. Das ist heutzutage nicht mehr möglich, aber immerhin hat man bei Covid gesehen, dass mit SMS mobilisiert 8000 Soldaten eingerückt sind und dort ihren Einsatz geleistet haben. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Notsituation offenkundig genug ist, oder ich erhoffe mir das mindestens, dass wir doch eine große Gruppe hätte, die sich dieser Aufgabe stellen würde und diese Verantwortung übernehmen würde. Aber wir wissen es nicht.
Covid kann ich mich noch daran erinnern, das war ja dieser Gänsehautmoment, ne? Die Hilfe der Armee quasi anzufordern. Wenn du sagst, wir wissen es nicht, wie würdest du heute oder wie kann man Menschen mehr für die Armee begeistern? Was könnte die Armee noch mehr tun, um jungen Menschen zu sagen, es ist vielleicht doch wichtig, den Militärdienst zu machen, in der Hoffnung, dass du nie richtig in der Realität anwenden musst? Weil das ist ja auch sehr viel die Werbung dafür. Ich komme sehr viel aus dem Sales, ich arbeite sehr viel an, wie verkaufe ich etwas. Wie sollte sich vielleicht die Armee deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach noch besser verkaufen, damit wir das Gefühl haben, wir kommen da gerne hin, wenn man das so sagen kann?
Ich muss gleich mit einer Gewinnwarnung anfangen, oder? Wir haben ja diese Herausforderung, dass ja ein junger Staatsbürger die Möglichkeit hat, sich für den Zivildienst zu bewerben, also wenn er für den Dienst als tauglich eingestuft wird, dann kann er wählen. Das geht relativ einfach. Und dann kann er zivilen Ersatzdienst leisten. Und wenn ich jetzt auch wieder schaue, jemand, der in einem sozialen Beruf oder sich für einen sozialen Beruf ausbildet oder in Pflege, Erziehung und so, da gibt es eine ganze Menge Stellen im Zivildienst, wo man eben Dinge tun kann, die sehr neu an diesen Tätigkeitsgebieten sind. Und dann ist das einfach, das liegt so etwas auf der Hand. Ich weiß ja nicht mal, ob ich selber Militärdienst geleistet hätte, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, ja, du kannst auch 18 Wochen in einer Schulklasse und das mal so richtig üben, was du dann nachher als Beruf tun möchtest. Und beim Militär braucht es einfach immer einen Zwischenschritt. Man muss den Leuten erklären, ja, man trägt eine Uniform und man ist etwas eingeschränkt in seinem Handlungsspielraum, aber man lernt das und dies und jenes. Und dieser Schritt muss mal gemacht werden. Ich kenne viele, die eben sagen, jawohl, zum Glück habe ich es gemacht, weil das ist eine Erfahrung, die ich sonst so nicht hätte machen können. Gerade auch solche, die nie im Sinn hatten, eine Führungsposition wahrzunehmen, wie ich das ursprünglich auch hatte, und es dann trotzdem tun und dann froh sind, diese Erfahrung gemacht zu haben. Aber es braucht immer diesen Schritt, dass man irgendwie sagt, ja, okay, ich mache es trotzdem, obwohl vielleicht eine andere Option naheliegender gewesen wäre. Und da muss man ja sich wirklich überlegen, du kennst ja sicher auch das Thinking Fast and Slow, oder? Mhm. Wie kann man den Bauch ansprechen? Wie kann man das ansprechen, dass eben ein junger Staatsbürger oder eine junge Staatsbürgerin Lust darauf hat, ein gutes Gefühl im Bauch, wenn man Militär macht. Und ich habe das jetzt gerade in meinem privaten Umfeld, wo das so ist, obwohl ich überhaupt nicht Einfluss genommen habe, weil eben Schießen beispielsweise, auf den ersten Blick auch, oh, da würde man ja eigentlich am Schluss jemanden töten, aber das ist eine faszinierende Tätigkeit, man übt die Konzentration, man übt die Herrschaft über ein Gerät, man übernimmt Verantwortung, man geht verantwortungsvoll mit etwas um und kann vielleicht so auch vorbildlich wirken. Also man muss immer so diesen, muss immer irgendeinen Dreh finden, wie man bestimmte Eigenheiten, die typisch sind fürs Militär, attraktiv erscheinen lassen kann.
Aber ich meine, diese Herausforderungen haben ja, die du gerade beschreibst, hauptsächlich eben wie die Armeen, wie die Schweizer Armee, wo der Krieg nicht, Gott sei Dank, vor der Haustür oder jetzt vor unserer Grenze gleich ist. Ich habe in Israel lange Zeit gelebt und fand es da faszinierend. Am Anfang, die ersten paar Monate, wenn ich in Israel lebte, ist es ein komisches Gefühl. Du bist im Zug, im Bus, in der Uni, du sitzt in den Hörsälen und die ganzen Leute, die gerade Militärdienst machen, sind mit ihrem Maschinengewehr quasi über dem Rücken, sind die da an der Bushaltestelle oder sitzen mit dir eben im Café. Und dann nach ein paar Monaten gewöhnen wir uns dran. Und es gehört zum Stadtbild dazu. Am Anfang, ich habe im Norden von Israel gewohnt, damals gab es Beschuss aus dem Libanon mit den Katyushas, mit den Kurzstreckenraketen. Am Anfang denkst du, oh mein Gott, und dann sagen Israelis, ach, die kommen nicht zu uns, und dann sitzt du am Abend mit dem Bier oder mit dem Wein noch da und siehst das Feuerwerk. Also die Absurdität, es wird irgendwann mal normal. Das habe ich nirgendwo so stark erlebt wie logischerweise in Israel, und da musst du die Leute gar nicht davon überzeugen, warum zu gehen. Trotzdem ist der Tod und das Bewusstsein von, es hat eben mit Sterben, viele Leute sterben auch im Krieg, kannst du auch da nicht ausblenden. Aber es ist ein anderer Ansatz. Jetzt, wenn ich dich so reden höre, klingt es ja quasi wie, als wenn man das wie abspalten müsste. Das ist eben, Gewehr kann töten, aber nein, Gewehr ist auch faszinierend, weil es ein Bedienen einer Maschine ist. Das klingt wie auf einem Landwirtschaftskongress. Ich bediene die Maschine.
Ja, oder einen Panzer zu fahren, das ist.
Oder Panzer zu fahren, genau.
Für einen Jugendlichen wahrscheinlich etwas hochgradig Attraktives.
Ja, aber also mein Sohn hat neulich von einem Bekannten eine so Spielwaffe geschenkt bekommen, und ich dachte, wie kann man? Das ist so anachronistisch. Und auf der anderen Seite, nein, es ist eigentlich Realität in den meisten Ländern. Und es ist auch ein bisschen die Erziehung, oder? Unsere Kinder hat sich da geändert. Kann man das denn so ausblenden, oder kann man das nur so ausblenden, weil du schon so lange damit arbeitest in dem Umfeld? Ich stelle mir das extrem schwer vor. Also ich würde niemals bei einer Waffe, ich kenne auch Kollegen, die schießen, und das Bild aus meinem Kopf, dass du mit einer Waffe eigentlich die Waffe ist dazu da, jemanden umzubringen. Punkt aus. Oder ist das zu vereinfacht?
Das ist wirklich eine Frage, mit der ich mich wahrscheinlich noch nie so explizit auseinandergesetzt habe. Ich glaube, man muss es irgendwie ausblenden. Wenn man sich die ganze Zeit vor Augen hält, was jetzt irgendetwas, das einem umgibt, töten kann oder etwas ganz, ganz Schlimmes anrichten, dann würde ich mir ja das Leben schwer machen. Also ich glaube, es ist eben genau der Umgang, das, was ich auch eingangs gesagt habe, eben, dass wir uns bewusst sind, dass wir als Menschen zu Dingen fähig sind, die wir eigentlich nicht tun möchten. Aber wenn wir das zugeben, dann geben wir uns eben auch das Instrument in die Hand, bewusst damit umzugehen, zu lernen. Wenn ich jetzt sage, ja, die Waffe ist ganz etwas Schlimmes, das kommt mir nicht in die Augen, und ich muss dann plötzlich trotzdem damit umgehen können, dann habe ich ja überhaupt keine Übung. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen will. Und das ist so meine, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch banale Sicht als Psychologe, dass ich sage, okay, wir müssen die Dinge, auch die problematischen Dinge ansprechen, dann geben wir uns die Gelegenheit zu lernen, vielleicht auch konstruktiv damit umgehen zu können.
Mhm. Und würdest du das jetzt auf die Frage, eben wie man Menschen mehr wieder in die Armee kriegt, dass du dann sagst, auf der einen Seite müssen wir offen damit umgehen, für was es da ist und die Notwendigkeit erklären, auf der anderen Seite aber auch sagen, hey, du kannst eben umgehen lernen mit Maschinen. So wie ich verstanden habe, ist ja Schießen logischerweise auch ein Konzentrations-Vehikel oder wie man das nennen will, oder man muss eine hohe Konzentration üben, so quasi die zwei Seiten, oder? Wie du gesagt hast, der Medaille aufzeigen.
Genau. Also wir müssen auch aufpassen als Organisation, da gab es eine Weile eine Tendenz, dass man eigentlich alles versucht hat zu zivilisieren. Und dann bis hin, dass man sich überlegt hat, das könnte man in der militärischen Grundausbildung und in der Führungsausbildung, soll man noch Englischkurse geben, einfach, dass die Leute für ihr ziviles Leben etwas mitnehmen können. Und das würde ich nie tun. Militär ist Militär und wir haben die kurzen Ausbildungszeiten zur Verfügung, um so gut zu trainieren wie möglich, weil wir eben die Verpflichtung haben, unseren Angehörigen der Armee die Instrumente in die Hand zu geben, dass sie das überleben, dass sie ihren Auftrag erfüllen können. Aber sich zu überlegen, welche eben Führungserfahrung, ich beschäftige mich mit Personalbeurteilung, da lernt man eins zu eins ein Feedbackgespräch zu geben als 20, 21-Jähriger. Da sagt man, schau, ich habe dich so und so wahrgenommen, ich würde mir das und das wünschen. Und das ist echt, das ist nicht irgendwie dann Training und sagt, ja, das Gespräch ist schlecht gelaufen, wir versuchen es nochmals. Die andere Person merkt, ob sie anerkannt und wertgeschätzt wird. Und solche Dinge, einfach diese Elemente auch zu benennen und sagen, schaut, jetzt kannst du das eins zu eins auch in dein ziviles Leben übertragen und hast davon etwas profitiert.
Feedback in der Armee stelle ich mir schwierig vor aufgrund der Hierarchiestufen. Kann ein jüngerer Rekrut einem Offizier, ich habe keine Ahnung von den Rängen, du merkst es schon, kann jemand, der anfängt, kann der Lehrling, dem, der schon länger quasi dabei ist und mehr dekorative Orden hat, kann der, darf der Feedback geben?
Ja, ich denke, ein Rekrut ist wahrscheinlich, also kann ja, es ist eigentlich auch im Dienstreglement so festgehalten, dass jeder Angehörige der Armee eben wirklich sein Hirn eingeschaltet lassen soll und auch seine Vorgesetzten auf ungünstige Dynamiken hinweisen soll. Ob das jetzt ein Rekrut macht, das würde ich jetzt sicher in Frage stellen. Hängt natürlich dann auch von der Persönlichkeit seiner Vorgesetzten ab. Aber wir haben natürlich als Milizarmee dann schon die gute Ausgangslage, dass die Mehrheit aller Armeeangehörigen Zivilisten und Zivilistinnen in Uniform sind. Und das ist natürlich auch in der kleinräumigen Schweiz, habe ich das erlebt, dass ich jetzt Vorgesetzter bin von einem Soldaten im Wiederholungskurs und er hat bei uns in der Gemeinde, ist der Gemeinderat oder Stadtrat oder sonst irgendwas, also diese Hierarchieverhältnisse, dass sie sich verschieben oder dass man ein Gruppenführer, den ich hatte, als ich Rekrut war, das war dann wieder mein Gruppenführer, als ich Zugführer war. Man trifft sich immer irgendwie. Das hat sich wieder, und das hat sich dann schon auch ausgewirkt oder wirkt sich immer noch aus, darauf, wie man miteinander umgeht. Also schon eine sehr zivilisierte Armee und gerade in den Stäben, klar, das sind dann mehrheitlich wirklich nur noch Offiziere, aber verschiedene Hierarchiestufen. Dort zählt in allererster Linie die Fachkompetenz. Und am Schluss gibt es schon jemand höherrangigen, der dann entscheidet. Das ist klar, das soll er auch. Aber da ist niemand, der irgendwie einfach sagt, jetzt gehe ich ins Militär und ordne mich einfach nur unter.
Wenn du dir die Entwicklung der letzten Jahre, man sagt ja so, die heutige Generation ist feedbackresilienter oder nee, nicht resilienter, resistenter. Feedbackresistenter, vielleicht auch resilienter, aber resistenter auf jeden Fall. Und ich habe das Beispiel in einem anderen Gespräch schon mal gebracht, als ich habe auch eine Schauspielausbildung gemacht, habe die staatliche Bühnenreife in Deutschland und mir sagte ein Schauspiellehrer, als ich die Jungfrau von Orléans ihm vorspielte, sagte dann auf Wienerisch zu mir, Jenny, deine Jungfrau ist für ein Arsch. Und ich werde das nie vergessen, weil ich war Anfang 20 und ich war außer mir und weinte dann. Und dann meine Mutter, die selber Schauspielerin ist, und mein Vater, der damals nicht mehr lebte, aber ich hatte das, wurde so erzogen, hat dann gesagt, Tränen abtrocknen und reiß dich zusammen, der wird schon recht gehabt haben. So, wenn ich mir das jetzt 20 Jahre später überlege, ein Lehrer, ein Professor würde zu einem Studenten sagen oder ich zu Mitarbeitenden, deine Arbeit ist für den Arsch, dann würdest du wahrscheinlich eine Klage an den Hals kriegen oder die Person würde irgendwie sagen, der oder die muss gefeuert werden. Erlebst du da auch eine Schwierigkeit in der Armee, dass die Kommunikation anders sein muss heute, weil die Generation, die jetzt ist, einfach auch anders gewohnt ist, Feedback aufzunehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat sich stark geändert. Das habe ich natürlich eben auch in meinem Lehrerkontext festgestellt. Früher war das so, wenn man Schüler zurechtgewiesen hat, dann sind sie nach Hause gegangen, haben sich beklagt und die Eltern haben gesagt, der Lehrer wird schon recht gehabt haben. Und heutzutage, ja, hat man dann den Anwalt am Hals oder sonst irgendwas. Ich übertreibe jetzt ein wenig, aber es ist schon eine Tendenz. Oder ich musste im letzten Sommer in den Ferien eine Sprechnotiz verfassen zuhanden der Departementschefin, der Verteidigungsministerin, weil sie von einer Mutter eines Kaderanwärters der Schweizer Armee eine E-Mail bekommen hat oder einen Brief, ich weiß nicht mehr, was denn die Armee gegen Machtmissbrauch unternehme, weil eben ihr Sohn in der Unteroffizierschule mal irgendwie eine Strafe bekommen hat und dann das als ungerecht empfunden hatte. Also es ist wirklich, die Wege sind irgendwie auch kürzer geworden und man geht dann sofort zu Oberst und sagt, hey, das, bei dir läuft etwas falsch, wenn so mit den Leuten umgegangen wird, da muss man etwas unternehmen, das ist Machtmissbrauch, das ist Schikane und so weiter. Und auf der einen Seite nimmt es dort auch ein wenig Wind aus den Segeln, wo wirklich etwas unternommen werden müsste.
Ja, was haben wir?
Man erweist sich eigentlich gar keinen Dienst auf diese Weise und auf der anderen Seite ist es einfach häufig übertrieben. Und eben, aber das ist jetzt einfach, das ist so. Eben, ich habe das, ich interessiere mich tatsächlich auch noch so für Kunst und für Musik und so und höre dort auch immer, dass gerade in diesen Metiers harte Bandagen gelten. Es ist ja auch ein Verdrängungs- und Konkurrenzkampf und ein Kollege von mir hat sich zum Dirigenten ausbilden lassen, hat auch gesagt, da wäre seine Autorität auch aufs Übelste immer wieder auf die Probe gestellt. Aber ich meine, damit muss man doch einfach umgehen lernen. Aber das ist jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir eben in der Sache hart, aber in der Kommunikation pfleglich sein können, so dass das die andere Person akzeptieren kann.
Ich frage mich, ob ganz allgemein der Wind, der uns jetzt entgegenweht, nicht nur seit gestern, seit der Amtseinführung wieder von Trump, wir gehen wieder, habe ich das Gefühl, Schritte zurück. Wir sind extrem in die eine Richtung marschiert, also auch gerade was die Weichheit oder Abschwächung von direktem Feedback, von direkter Sprache ist. Und dann auf der anderen Seite haben wir diese geballte Aggression in der Sprache von einigen Politikern, zum Beispiel eben in Amerika, aber auch hier oder in Deutschland oder in Italien, wo ich so denke, es gibt diese beiden Pole und jetzt ist gerade so wie das Gerangel, wer kriegt jetzt wieder die Oberhand? Und in manchen Themen werden wir zurückgeworfen, wieder hunderte von Jahren. Und Dinge, wo wir denken, die haben wir schon überwunden, kommunikativ auch, Leute zu benennen in schlimmster Art und Weise, kommen jetzt irgendwo wieder. Ist die Armee gerade die Schweizer Armee, weil es ja doch eine kleinere Armee ist, ist das so quasi wie das Brennglas der Gesellschaft, dass du sagst, da alles, was sich in der Gesellschaft widerspiegelt an Konflikten, siehst du dort auch, aber eben zusammengedrückt auf kleinem Haufen? Oder ist es eine Insel und die quasi ihre eigenen Regeln hat, die Armee? Und deswegen spiegelt das nicht wieder, sondern in dem Moment, wo du in diese Welt eintrittst, ist es was ganz anderes.
Nein, also die Armee kann gerade im schweizerischen Kontext, eben Milizarmee, kann gar keine Gegenwelt zum zivilen Kontext bieten. Das würde nicht funktionieren. Es ist in einem gewissen Maß ein Spiegelbild der Gesellschaft. Natürlich, wir haben einen Frauenanteil von 1,6%, also von dem her gesehen, also muss man das natürlich schon ein wenig relativieren. Aber natürlich bestimmte Mechanismen im positiven wie auch im negativen Bereich werden in der Armee spürbar, weil es eben halt auch ein Bild, weil sie eben auch in der Gesellschaft sich so abspielen, eben nehmen wir Diversity, Inklusion, eben gerade der Umgang mit Minderheiten und in der Armee sind die Frauen eine Minderheit. Da gab es auch letzthin eine Studie, die von der Armee selber durchgeführt wurde, die zutage geführt hat, dass eben Frauen diskriminiert werden, sexuelle Gewalt dabei. Am Schluss muss man schon festhalten, ja, natürlich, wenn das im zivilen Kontext auch passiert, dürfen wir nicht erwarten, dass das bei uns nicht ist, weil diese Leute, die ziehen eine Uniform an und dann sind sie bei uns. Das ist so das Negativbeispiel. Auch hier sage ich, natürlich müssen wir es benennen und lernen, konstruktiv damit umzugehen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wiederum Inklusion, Diversity ansprechen, wir haben natürlich sehr viele Soldaten und Soldatinnen mit Migrationshintergrund. Und da gibt es auch sehr, 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 sehr viele positive Beispiele, wie man einfach normal damit umgeht, egal welchen Hintergrund man hat. Man muss ja gemeinsam unter schwierigen Bedingungen eine Aufgabe bewältigen. Man ist gemeinsam draußen, wenn es kalt ist. Man muss marschieren. Man hat Dinge, muss Dinge lernen, die man jetzt nicht gerade gewählt hätte. Das macht man miteinander. Und dann ist das halt der Kollege mit einer anderen Hautfarbe. Und das ist doch einfach super. Also da sehe ich gerade bei uns, die Militärakademie ist ja, das Gebäude ist mitten eigentlich in einer Rekrutenschule. Die sind jetzt gerade letzte Woche wieder eingerückt. Da sieht man alle Hautfarben, da sieht man alle möglichen Namen auf den Namensschildern. Und die gehen einfach normal miteinander um, weil sie gemeinsam eine Aufgabe haben.
Ja, es ist das verbindende Element, ne? Die gemeinsame Situation und die Situation, wo man drin ist. Ich würde gerne auf einen Schwerpunkt noch zu sprechen kommen, deiner Arbeit, und zwar das Thema Resilienz. Nochmal vertiefter eingehen. Das ist fast schon inflationär in der Wirtschaft geworden, dass wir sagen, irgendwie, jetzt sind nicht nur Wirtschaftszahlen resilient gegen außen, sondern es sind die Menschen und man muss resilienter werden. Und es gibt 5 Tipps, wie werde ich resilienter und wie werde ich fitter, und 10 Tipps und 3 Tipps. Und gerade Anfang des Jahres immer ist ja auch die besonders die Flut von, wie könntest du dein Leben verbessern, groß. Du hast dich ja mit dem Thema eingehend beschäftigt, auch was die Resilienz quasi von Menschen mit in stressigen Situationen ist. Ich finde, du hast einen schönen Satz, oder du hast mehrere schöne Sätze, aber einen Satz ist mir auch, habe ich mir gemerkt, dass du gesagt hast, der wahre Charakter einer Führungskraft oder einer Organisation zeigt sich, wie die Reaktion während einer kritischen Situation ist. Was für mich auch, finde ich, sehr spannend ist, weil man sagt ja nicht immer nur, wie geht die Person im Retrospekt damit um oder proaktiv, sondern in der Situation, wenn sie quasi kämpfen muss oder auch in der Firma eine schwierige Situation erlebt. Wie ist das für dich? Was erlebt ihr? Wie könnt ihr Leute resilienter machen, gerade wenn wir das Militär ansprechen und die schwierige Aufgabe, die sie auch haben? Vor allen Dingen auch in Armeen, die wie die Amerikaner, wie die Israelis, auch andere Armeen, die kämpfen müssen. Wie schafft man das?
Ja, eben ganz grundsätzlich, wenn ich jeweils gefragt werde, sage ich ja, man kann nur resilient werden in Situationen, in der meine Resilienz herausgefordert wird. Und da greife ich auch auf meine Primarlehrervergangenheit zurück. Pestalozzi, der große Schweizer Pädagoge, hat gesagt, die Kräfte entfalten sich nur durch deren Gebrauch. Also das ist mal, grundsätzlich kann man nur resilient werden wenn man sich auch Herausforderungen stellt und die annimmt und bereit ist, auch Rückschläge in Kauf zu nehmen. Also das ist mal eine gewisse Grundhaltung, die man gewissermaßen als Voraussetzung dafür nennen könnte. Und dann, ja, sind es eigentlich die Methoden, die vieles kommt ja auch aus der Sportpsychologie beispielsweise, das habe ich selber gesehen damals in West Point, als ich das Master Resilience Training absolvieren durfte. Da sind Sportpsychologen sehr maßgeblich beteiligt gewesen, eben wie man sich gedanklich auf eine schwierige Situation vorbereitet. Und ähnlich wie ich es vorher beim Elfmeterschießen gesagt habe, wenn ich mir x-mal überlegt habe, wie ich in einer kritischen Situation reagieren würde, ist einfach die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich es dann tue, wenn ich unter Stress stehe, als wenn ich mir das nicht überlegt habe, wenn ich auch weiß, wo ich auf dem falschen Fuß erwischt werden kann, wo ich allenfalls eben dazu neige, emotional mich angegriffen zu fühlen. Das ist auch etwas, wo wir mit jungen Führungskräften zuerst mal identifizieren mussten, ja, wo sind denn überhaupt so deine Schwachpunkte. Das ist noch eine Herausforderung, wenn mit jungen Offiziersanwärtern, die haben keine Schwachpunkte, die haben alles erreicht im Leben, was man im Leben erreichen kann und sind eigentlich doch ziemlich unverwundbar. Und da ist es auch eine Herausforderung, dann Voraussetzungen zu schaffen, dass man dann bereit ist, sich das zu überlegen und dann zu merken, ja, es gibt tatsächlich Aspekte, da fühle ich mich unsicher und da könnte es sein, dass ich dann gerade unter Stress nicht mehr konstruktiv reagiere und dann eben das mal überhaupt zu akzeptieren, dass man Rückschläge erleiden kann und dass das eigentlich nichts Schlechtes ist. Das braucht sehr viel eben mal Arbeit an der Grundhaltung und dann gibt es tatsächlich einfach Techniken des mentalen Trainings, die man aus verschiedenen Psychologiedisziplinen verwenden kann und die sich ja auch schon bewährt haben.
Wie viel würdest du sagen, ist unsere Art, mit schwierigen Situationen, Setbacks sozusagen umzugehen, angeboren und wie viel ist erlernbar, sozialisiert erstmal, vielleicht angeeignet durchs Wiederholen und Gucken und dann, wie du richtig gesagt hast, oder wie du gesagt hast, in die Situation geworfen werden, den Muskel zu trainieren und wie viel ist tatsächlich dann erreichbar durch Mindfulness-Training oder Resilienz-Training von eben mir aufschreiben, die drei besten Dinge am Abend. Mhm. Wie wir unseren Führungskräften immer sagen, um sich auf die positiven Dinge zu fokussieren. Was ist angeboren und wie viel können wir erlernen?
Ja, man sagt ja immer einfach ganz generell, wenn man gefragt wird als Psychologe, wie viel ist Veranlagung und wie viel ist dann irgendwie noch entwickelt, gelernt worden, das ist ja irgendwie im Bereich 50-50. Es gibt natürlich schon... Ich muss schauen, dass ich nicht stereotypisiere und nicht zuletzt, weil ich selber eben auch Innerschweizer bin. Aber ich würde sagen, der typische Innerschweizer, der lässt sich jetzt einfach mal durch eine schwierige Situation nicht einfach so aus der Ruhe bringen. Der schaut mal zuerst hin. Sagt, ja, ist es halt so. Und dann muss ich jetzt mal schauen, wie ich mir die Übersicht verschaffen kann und so. Also ich denke, es gibt schon so einen Menschenschlag des Berglers beispielsweise, um da jetzt wirklich mal so plakativ zu sein, da ist schon sehr viel Resilienz da.
Und also das heißt, wenn wir eine Armee jemals aufstocken müssen, dann sollten wir sie erst mit Innerschweizern aufstocken, weil die erst mal resilienter sind.
Naja, also ich hatte ja selber als Zugführer hatte ich Innerschweizer Soldaten und wir waren mal im Biwak im Winter und es war wirklich sehr kalt und da habe ich einen meiner Soldaten gesehen, der ohne Socken in die Schuhe geschlüpft ist und hat gesagt, hast du keine Socken? Hat er mich so angeschaut und sagt im breitesten Innerschweizer Dialekt, oh, ich habe ein wenig Zeitung drin, vom Juli.
Okay.
Ja, also eben, muss jetzt aufpassen, man nicht verallgemeinert, aber ich denke, wir kennen alle solche Menschen, die einfach so in sich geerdet sind, ganz sprichwörtlich und mal wirklich, ja. Bei der Psychologie spricht man dann von emotionaler Stabilität. Da weiß man ja auch, bei Führungskräften ist das eine gute Voraussetzung. Also ich denke, bestimmte Voraussetzungen braucht man da. Bei Null zu beginnen, muss man schon wahrscheinlich viel Aufwand betreiben. Aber ich denke, möglich ist alles. Wie man ja auch im Sport sieht, man kann sehr viel mit Training erreichen. Immer vorausgesetzt, es basiert auf einer Grundhaltung, dass diese Person das wirklich auch will, dass diese Person wirklich will, das auch zum Bestandteil seiner Persönlichkeit zu machen. Oder wenn jemand davon profitiert, sich dauernd in eine Opferrolle zu begeben und damit auch Erfolg hat, dann hat diese Person keinen Anlass, resilienter werden zu wollen, weil sie wird immer jemanden finden, der oder die ihm hilft. Aber eben Voraussetzung, Grundhaltung, Akzeptanz und dann eben die ganzen Techniken, die wir zur Genüge kennen oder die man nachschauen kann im Internet, Kurse besuchen, Bücher kaufen. Und etwas, was häufig vergessen wird und auf das ich immer Wert lege, vor allem auch im organisationalen Umfeld, es braucht eine Kultur, die das ermöglicht.
Eine Kultur, resilienter zu sein oder überhaupt Resilienz zu ermöglichen.
Ja, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen innerhalb derer eben die Menschen auch Rückschläge erleiden können und trotzdem voranschreiten. Also wenn wir jetzt resiliente Führungspersonen wollen, dann können wir nicht sagen, ja, wir wollen nur solche Leute auswählen, die ganze Zeit nur Erfolg haben, sondern man muss auch darauf schauen, ja, wie ist jemand mit Rückschlägen umgegangen. Da ist jetzt in unserer Organisation beispielsweise, hat man natürlich immer noch so auch die Stigmatisierung der psychologischen Unterstützung. Wir haben ein Coaching, aber das ist nicht so wirklich, es wird jetzt nicht, man profitiert zu wenig davon, weil man eben in einer hierarchischen Organisation denkt, wenn mein Vorgesetzter zwischen mir und einer anderen Person wählen kann, ob wer dann jetzt weiterkommt auf der Hierarchieleiter. Und ich habe mal ein Coaching gehabt, dann denkt vielleicht mein Chef, der kann ja das Zeugs nicht alleine, dann nehme ich besser den anderen. Also das ist so ein Beispiel.
Immer noch so?
Ich würde sagen, ja, es ist sicher besser geworden, aber im Militär, da sind wir jetzt wirklich immer noch vielleicht einen Schritt zurück, dass das eben so die Inanspruchnahme psychologischer Hilfe tendenziell immer noch als Schwäche betrachtet wird.
Ist das vielleicht auch, weil es die Schweizer oder speziell für die Schweizer Armee, oder gilt das, würdest du sagen, auch generell? Weil wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, auch über diese Resilienz eben, oder die auch, was das macht, wenn du im Kampf warst und dann zurückkommst und wie du mit den Traumata umgehst. Weil ich, also bei anderen Armeen oder zum Beispiel bei der israelischen weiß ich von früher, ist jetzt ein sehr aufgeladenes Beispiel auch, aber ich weiß vor 10, 15 Jahren, da war am Anfang, die Leute kamen von Combat Situations oder von Kampfsituationen zurück und waren alleine mit ihren Problemen. Das habe ich selber an Freunden gesehen, an Verwandten, und das war sehr, sehr schwierig. Und jetzt kommen sie zurück und man weiß schon, wie wichtig es ist, sie psychologisch zu betreuen. Ich weiß, selbst im Privaten, nicht im Militärischen, mein Vater starb, da war ich 10 Jahre alt, ich habe den Sterben sehen, innerhalb von 3 Stunden, also auch noch sehr lange. Da wäre keiner auf die Idee gekommen, mir psychologische Hilfe anzubieten als Kind oder so quasi die First Responders, die kommen und dann mit den Kindern anfangen, diese Traumata sofort zu verarbeiten, weil man ja weiß, dass sie sich quasi wie reinfressen und psychologisch. Ich habe das Gefühl, da hat sich schon was getan. Ist es dann eher für die Schweizer Armee, dass das noch so relativ konservativ gehandhabt wird? Oder würdest du sagen, nee, das ist von außen bei anderen Armeen auch?
Also grundsätzlich ja, da hat sich etwas getan. Ich habe gerade kürzlich einen Artikel gelesen über die Entwicklung der Militärpsychologie in Dänemark. Die Dänen hatten ja Truppen, Tausende von Soldaten in Irak, in Afghanistan. Und der hat so das Beispiel gebracht, Anfang der 90er Jahre hatten sie 10 Psychologen in der dänischen Armee, aber die hat es eigentlich gar nicht gebraucht, die hatten nichts zu tun. Niemand wäre auf die Idee gekommen, irgendwie zum Psychologen zu gehen. Und jetzt haben sie über 100, und es ist vollkommen Standard, dass wenn man in einer herausfordernden Situation gewesen ist, man sich da unterstützen lässt. Und das haben wir auch im zivilen Kontext, also 9/11 war natürlich da ein Punkt, wo man dann gemerkt hat, da ist etwas passiert, das muss begleitet werden. Oder ich bin ja hier in Zug. Wir hatten einige kurze Zeit nach 9/11 im Jahr 2001 hatten wir dieses Attentat im Regierungsgebäude, als 14 Kantonsparlamentarier und Parlamentarierinnen erschossen wurden von einem Massenmörder, von einem psychisch angeschlagenen Menschen. Und das hat schon die Sensibilität eben geweckt dafür, dass man sich da unterstützen lassen kann und unterstützen lassen sollte. Wir hatten dann 2007 und 2008 zweimal einen Unfall in der Armee mit mehreren Toten. Und das hat sich eigentlich dort wirklich eingependelt. Es gibt jetzt auch ein Care-Team-Armee. Also diese Normalisierung, wenn offenkundigerweise etwas passiert, das haben wir auch. Das ist so. Das sagen ja, wenn es einen Schießunfall gibt, wenn es einen Verkehrsunfall gibt im militärischen Ausbildungsdienst, dann wird standardmäßig wird das psychologisch begleitet, wie auch im Zivilen auch. Aber gerade eben bei Führungskräften, und das sind bei uns natürlich noch 98% Männer, da ist auch ein gewisser Verdrängungskampf. Und da möchte man möglichst vermeiden, dass man irgendwie eine Schwäche zeigt. Und eben gerade so Coaching, sich coachen lassen, vielleicht auch mal ein Burnout gehabt zu haben, das wird tendenziell schon immer noch stärker als Schwäche betrachtet und weniger als ein Moment, in dem diese Person möglicherweise etwas ganz, ganz Wichtiges gelernt hat und gestärkter ist im Hinblick auf weitere Herausforderungen.
Wir sagen ja immer, gerade auch so im Hinblick von unserer Art, wie wir kommunizieren in unseren Seminaren oder Workshops, wie kannst du es klicken lassen mit anderen? Und wenn ich dich richtig verstehe, in den, was die Resilienz sagst, auf der einen Seite ist es wichtig, die Kultur, dann das Wollen, dass du auch quasi dich in Situationen vielleicht begibst, die für dich herausfordernd sind, jetzt keine Katastrophen, aber um daran zu lernen. Wie ist es von der Kommunikation her? Was würdest du sagen, müsste in der Kommunikation passieren? Ich weiß, dass du sagst, in deinen Analysen und Schriften, dass du sagst, Kommunikation ist ein großer Teil, auch resilient zu kommunizieren oder die Wörter zu benutzen, die das kommunizieren. Was ist da für dich wichtig? Was sagst du, ist in der Kommunikation wichtig?
Resilienztraining wird Emotionskontrolle trainiert, aber das heißt ja nicht, dass man keine Emotionen zeigen soll, sondern es ist ja gerade in solchen Situationen, kritischen Situationen wichtig, dass man das schnelle Denken, das Bauchgefühl anspricht, die richtigen Worte findet. Das wird ja auch geübt. Es gibt in der Armee eine relativ große Organisationseinheit, Kommando, Führungs- und Kommunikationstraining. Dort wird vor allem auch beispielsweise Statements, Pressestatements, Medienstatements geübt mit höheren Offizieren. Die machen das zwar nicht allzu gerne, aber jeder, der mal dann in einer Situation gewesen ist, wo er dann über einen Vorfall hat Auskunft geben müssen, ist froh, dass er das geübt hat. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich schon einige Male gesagt habe. Wenn man das mental trainiert hat, wenn man das vielleicht sogar mal 1:1 oder einige Male 1:1 geübt hat, etwas Psychologisches, etwas Kommunikationstechnisches, dann fühlt man sich auch sicherer und das strahlt man ja auch aus. Und von dem her gesehen ist auch eine Ausgangslage gegeben dafür, dass man dann auch in seiner Kommunikation überzeugender wirkt.
Wenn wir auf die Technologien, die kommen, blicken und auch die ganzen Möglichkeiten mit Drohnen, den Krieg quasi wie abstrakter werden zu lassen. Also du besitzt am Joystick, anstatt dass du jemanden noch umbringen musst mit deinen eigenen Händen. Und wir wissen ja, dass das Umbringen mit den eigenen Händen noch schwieriger ist, als jemanden erschießen. Und dann wird es immer weiter weg, rückt es von einem. Irgendwann ist es nur noch wie das Computerspiel. Macht es das für Menschen einfacher?
Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten Blick gibt es da gut begründete Vorbehalte. Wir haben ja vorher von Traumata gesprochen und so die Literatur über posttraumatische Belastungsstörung, so Mitte der 90er Jahre bis 2010, so eben hat PTSD, Combat Stress eigentlich die ganze Geschichte dominiert und dann eben auch die therapeutischen Maßnahmen, das aufzufangen. Was wir jetzt haben, wahrscheinlich auch gerade im Nachgang des, man kann es oder muss es sagen, verlorenen Krieges in Afghanistan, ist Moral Injury, die moralische Komponente, dass eben Soldaten oder auch Führungspersonen eigentlich keine kein Kampftrauma haben, weil sie jetzt bestimmte Situationen erlebt haben. Sie haben das vielleicht auch nicht gehabt, weil sie darauf vorbereitet gewesen sind, weil sie wussten, dass sie damit konfrontiert wurden. Aber sie schwer tun damit, nicht zu wissen, ob man jetzt das Rechte getan hat oder nicht.
Mhm. Muss man die dann anders behandeln?
Ja, das oder bei PTSD, das ist eigentlich ein psychologisches Zustandsbild, das ist definiert.
Post-Traumatic Stress Disorder.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Kein Problem.
Und das versucht man dann wirklich mit Therapiemaßnahmen psychologischer Art, kognitive Verhaltenstherapie zu bewältigen, je nachdem auch mit pharmazeutischen Hilfsmitteln. Und bei der moralischen Verletzung, da muss man ja tiefer gehen. Man muss zuerst mal dort ansetzen, was jetzt diesen Menschen überhaupt beschäftigt. Und da muss man, da hat man auch Tendenzen, dass man irgendwie vielleicht dieser Person sagt, ja, was hast du? Du kannst ja froh sein, du hast ja überlebt. Und man verstärkt dann gerade solche Dinge. Es ist etwas Unrecht. Es ist nämlich gar nicht richtig, dass ich überlebt habe, weil mein Kamerad war viel der bessere Mensch und der ist umgekommen und ich habe diesen Krieg mitgetragen, obwohl ich vielleicht gesagt hätte sagen müssen, nein, da mache ich nicht mehr mit und so weiter. Und dass man wirklich diese grundsätzlichen Fragen, die dann diese Person umtreiben, die sie nicht loswerden kann, dass man das ernst nimmt und dem Raum gibt und gibt es sicher keine Standardinstrumente, aber einfach das die Person die Gelegenheit bekommt, damit umzugehen und nicht das Gefühl bekommt, irgendwie da neben ran zu stehen und jetzt irgendwie auch von der Armee sagt, das ist ja vorbei, jetzt kommt wieder etwas Neues und wenn du nicht damit umgehen kannst, ist es dein Problem. Das ist natürlich dann wirklich noch verstärkend und man sagt auch, dass das ein Grund dafür ist, dass insgesamt ja viermal mehr Soldaten durch Suizid gestorben sind der amerikanischen Armee als solche, die im Krieg gefallen sind.
Viermal mehr haben sich das Leben genommen selbst als die Armee.
Genau. Das führt man zu weiten Teilen eben auf diese moralischen Verletzungen zurück.
Ich finde, gerade dann ist es wichtig, dass wir nicht nur solche Gespräche wie heute, aber dass wir generell als Gesellschaft uns auch sehr viel mehr noch Gedanken machen über, wie wir Militär, das Thema Krieg und dann die Nachwirkung davon. Ich meine, was wir in der Ukraine sehen, wenn ich mir überlege, was da passieren wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ich meine, das sind Traumata, die tragen sich ja auch weiter von den Vätern, die an der Front waren, bis zu den Kindern. Wir kennen das aus dem Zweiten Weltkrieg, auch bei Holocaust-Überlebenden, da ist jetzt noch etwas anders gelagert, aber trotzdem, ich meine, das geht über Generationen, ja, es wird wie mit der Muttermilch quasi weitergegeben und ich glaube, da machen wir uns noch gar keine Gedanken als Gesellschaft, was das eigentlich für Auswirkungen hat und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo Krieg wieder ein allgegenwärtiges Thema ist, müssen wir uns damit wahrscheinlich mehr auseinandersetzen denn je.
Ja, vielleicht ein kleines Beispiel, oder? Das habe ich von Kollegen aus Deutschland gehört. Ja, die waren ja auch in Afghanistan, aber man durfte in Deutschland nicht davon sprechen, dass sie dort im Krieg sind. Hieß ja so, ja, wir verteidigen den Frieden und unsere Werte am Hindukusch und so, aber ja, und dann ein Soldat, der dann in eine Sprengfalle gekommen ist, mit irgendwann mal ein Bus voller Bundeswehrsoldaten und es gab dort einige Tote und Schwerverletzte und eben auch die Bedrohung, die man eins zu eins erlebt hat und man durfte aber nicht davon sprechen, dass das Krieg ist. Und das wurde als ausgesprochen ungerecht empfunden. Und ich glaube, eben,
mit Recht, oder?
Etwas banal, aber wir müssen mit diesen Menschen, die sich dieser Aufgabe gestellt haben und dann eben irgendwelche Nachwirkungen haben, sei es jetzt psychischer oder moralischer Art, müssen wir fair umgehen.
Ich finde das unglaublich spannend, weil das auch das ausdrückt, was Sprache auch mit einem macht, in einem erzeugt. Indem ich sage, das ist kein Krieg, schmälere ich ja fast die Arbeit und das, für was die Person dann letztendlich auch gestorben ist. Und mache es wahrscheinlich den Angehörigen dann nicht sehr viel leichter oder den Verletzten und Verwundeten, indem ich dann das so unter den Tisch kehre. Und das ist wie als wenn es fast was Schmutziges ist, oder? Also wir machen es zwar und beteiligen uns, aber lasst uns nicht drüber reden. Hubert, sehr viel spannende Themen. Ich könnte mit dir noch Stunden darüber reden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Es ist an mir zu danken.
Eine letzte Frage hätte ich noch wie siehst du positiv, negativ das, was die nächsten Jahre auf uns zukommt, wenn du dir die Konflikte in der Welt anguckst? Haben wir noch Hoffnung auf ein bisschen mehr Frieden psychologisch gesehen, oder?
Ja, zu Beginn des Ukraine-Kriegs habe ich relativ viel Medienanfragen bekommen und das hat sich dann eigentlich mit der Zeit verflüchtigt, weil ich immer eingangs gesagt habe, wenn ihr eine Prognose von mir wollt, dann bekommt ihr sie nicht. Ich weiß nicht mal, ob das Erich Kästner gesagt hat oder sonst jemand in den Mund gelegt wird. Voraussagen sind immer schwierig, vor allem jene über die Zukunft. Als Psychologe bin ich da gespalten. Also was ich sage ist, ja, wir müssen die Faktoren anschauen, die eine Rolle spielen. Und im Moment haben wir Faktoren, die offenbar sehr eine große Rolle spielen, wie Machtausübung und machtvolle Leute, die scharen immer andere Personen um sich, die sich erhoffen, dann sich ein Stück des Kuchens abzuschneiden, koste es, was es wolle. Das ist die negative Seite. Auf der anderen Seite, es wird irgendwann einmal wieder Frühling werden und wenn wir so durch die Straßen schlendern und die Leute in den Cafés sitzen sehen und es ist Frauen-Europameisterschaft im Fußball in der Schweiz und das ist so, die Leute kommen zusammen und haben Freude alle am Gleichen und dann hat man dann das Gefühl, eigentlich will ja gar niemand Krieg. Wir wollen es ja so haben. Und das sind beide Kräfte, die wirken. Und ich kann nur meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass die positiven Kräfte stärker sind.
Vielen, vielen Dank, Hubert. Und gerne auch mal wieder. Vielleicht ändert sich ja dann doch was. Und es gibt wieder einen positiveren Blick auf die Psychologie im Militär und Co. Ich danke dir.
Ich danke dir
für das Gespräch.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.